Wenn es so um letzte Worte geht, dann bleiben die einem gelegentlich im Halse stecken. Gerade ist unsere Tochter aus Brasilien zu Besuch. Als sie vor 10 Jahren auswanderte, da saß man in Frankfurt am Flughafen, hatte noch 2,5 Stunden Zeit. Was sagt man, wenn man einen Menschen begleitet hat von seiner Geburt bis zu dieser Stunde und jetzt hat man noch 2,5 Stunden Zeit? Und alles mitzugeben für ein Leben in einer neuen Welt, was will man da weitergeben? Ich weiß nur, wir saßen dort. Jeder hatte einen dicken Kloß im Hals. Und all das, was einem vorher eingefallen war und hinterher schon auf der Heimfahrt wieder einfiel, was man hätte sagen wollen, brachte man nicht raus. Und trotzdem gibt es manchmal so Situationen, wo das wahr ist, was mal so ein Filmtitel formuliert hat: Das Beste kommt zum Schluss. Manchmal ist es wirklich so, dass da zum Schluss nochmal das Entscheidende mitgegeben wird. Vielleicht nicht in so Situationen, die uns überfordern. Nicht zuletzt, sagen wir gelegentlich oder schreiben, und dann kommt etwas ganz Wichtiges, was wir noch sagen wollen. Aus dieser Lebenserfahrung heraus lese ich immer mit besonderer Aufmerksamkeit die letzten Verse eines biblischen Briefs. Was will da ein Gesandter Jesu Christi, ein Apostel, seinen Christen noch sagen? Denen, die er vielleicht nur kurz gesehen hat, bei denen er nur eine ganz kurze Zeit, 2, 3 Wochen lang, das junge Glaubensleben begleiten konnte, bevor eine Verfolgung ihn außer Stadt getrieben hat. Und wo er jetzt will, dass sie im Glauben durchkommen, dass sie es schaffen in dieser Welt. Was will ein Apostel seinen Leuten, seinen geistlichen Kindern zum Schluss noch mitgeben? Was ist da wichtig? Was letztlich wichtig ist, das schreibt der Apostel Paulus in dem ersten Brief, der an eine Gemeinde in Europa geschickt ist, dem 1. Thessalonicher Brief, einer der beiden frühesten Briefe des Apostels. Das schreibt er im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 23 bis 28. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig, möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft. Er wird es auch tun. Geschwister, betet für uns. Grüßt alle Geschwister mit dem heiligen Kuss. Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief allen Geschwistern vorgelesen werde. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Die Verse haben es in sich. Was letztlich wichtig ist, als erstes Gottes Segen. Das ist ja Segenssprache, wenn wir den Vers 23 hier lesen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig möge euer Geist und Seele untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Segenssprache, die erfolgt immer im Konjunktiv grammatisch. Im Hebräischen, im Jussiv, aber das ist jetzt egal. Die Segenssprache, die hat sich geformt an diesem Segen, den Gott selbst Mose und Aaron in den Mund gelegt hat. Der Herr segne dich. Der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Segenssprache ist nicht, ich segne euch. Wir haben den Segen nicht in der Tasche und könnten ihn rausholen und auf die anderen legen. Segenssprache ist auch nicht Gebet, lieber Herr, segne die Gemeinde. Das ist auch in Ordnung. Segenssprache ist die Bevollmächtigung, dem anderen den Segen Gottes zusprechen zu können, aber nicht so, als könnte man ihn selbst von mir auf dich geben, sondern das Segenssprache geht immer und Segen über den Himmel. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr gebe dir seinen Frieden. Und so auch hier, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Es ist ein Geschenk, segnen zu können. Manchmal haben wir das in unseren freikirchlichen Gemeinden ein bisschen vergessen. Ich bin jahrzehntelang durch christliche Gemeinden in Deutschland gekommen und es sind viele Gemeinden, da hört man nie einen Segen. Und dabei sind wir autorisiert, in diesem Wort da im 4. Buch Mose Kapitel 6, wo Gott selber sagt, wie er gesegnet haben möchte, da wird das Ganze abgeschlossen mit dem Hinweis, so sollt ihr sprechen, wenn ihr die Kinder Israel segnet und sollt meinen Namen auf sie legen. Segnen heißt Menschen mit Gott in Berührung bringen. Und dem Apostel Paulus, dem ist das wichtig. Er war jetzt nur so kurz dort in Thessalonich gewesen. Gerade vorher angekommen in Philippi, da ging es auch schon nach einer guten Woche weiter, weil wieder Verfolgung war. Dann in Thessalonich, da musste er dann auch schon wieder Hals über Kopf aufbrechen und Kinder, Säuglinge im Glauben zurücklassen. Und jetzt schreibt er ihnen von Athen aus diesen Brief. Und ihm ist so wichtig, zunächst als erstes, dass diese Kinder im Glauben den Segen Gottes empfangen. Und zwar, beim Segen geht es ja dann auch immer um konkrete Inhalte. Womit segnet Gott denn? Er segne euch mit einem heiligen Leben. Er segne euch mit Lebensveränderung, dass euer Leben etwas von seiner Art widerspiegelt. Das ist das doch, der Gott aber des Friedens, er heilige euch durch und durch. Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Und dass das einem in einem Segenswort zugesprochen werden darf, er, der Gott selbst, heilige euch, das ist schon großartig. Und es ist umso großartiger, wenn man diesen Vers im Zusammenhang dieser Verse liest. Wenn Sie da mal zu Hause heute Nachmittag noch nachlesen wollen, dann lesen Sie noch mal ab Kapitel 4, Vers 1. Da fängt das nämlich mit dem Thema Heiligung an, wo jetzt es als Segenszuspruch kommt, der Gott des Friedens heilige euch. In Kapitel 4, Vers 1 hatte das begonnen. Da kann ich jetzt nur einen ganz kurzen Exkurs hinmachen. Da hat es schon geheißen, wir ermahnen euch aber und sagen euch, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt. Und dann im nächsten Vers, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Und Leute, dann geht es von Kapitel 4, Vers 1 und 2 bis Kapitel 5, Vers 22 um das Thema Heiligung. Und das kommt zunächst mal als eine Mahnrede. Gott sagt diesen jungen Europäern, die ja vorher vermutlich Heiden waren, viele von ihnen, wie ein christlicher Lebensstil, wie ein Leben im Ebenbild Gottes aussieht. Und dann werden so Wachstumsbereiche angesprochen, die junge Heiden, die zum Glauben gekommen sind, wissen müssen. Das Wachstumsgebiet Sexualität, meidet die Unzucht. Also erstmal alle illegitime Sexualität außerhalb der Ehe, nein. Und in der Ehe sich so verhalten, auch im intimen Bereich, wie sich das entsprechend der Idee unseres Schöpfers gehört. Da kommt ein ganz interessanter Vers. Ich glaube, viele Männer haben den noch gar nicht mit Bewusstsein gelesen. Da steht, dass wir unsere Frau, im Kontext jetzt auch von Erotik und Sexualität, unsere Frau gewinnen sollen. Männer können das perfekt, wenn man sich kennenlernt, so in der Zeit der ersten Verliebtheit. Da gibt es Männer, die sozusagen auf die Knie fallen. Das kennen wir schon aus dem Minnesang im Mittelalter, wo die dann vor der Burg im Burggraben knieten und da oben war die Schöne, die aus dem Fenster guckte. Und sie können Komplimente machen, Männer können sogar reden, Männer können Briefe schreiben, Männer können Blumen schenken, alles vor der Ehe. Und dann ist ja alles klar, dann hat man einmal gesagt, dass man sie mag und das gilt jetzt für den Rest des Lebens, muss man ja nicht wiederholen. Aber diesen Jungheiden oder Jungchristen, ehemaligen Heiden, wenn es darum geht, dass sie lernen, wie der Schöpfer will, dass wir leben, dann sagt er nicht nur, meidet die Unzucht, sondern dann sagt er auch, gewinnt immer wieder neu eure Frau. Ein Werben um seine Frau, das ist ein Leben lang angesagt. Und ich glaube, so sagt es jedenfalls meine Frau, da kann sie nicht genug von kriegen. Und dann kommt ein anderer Wachstumsbereich, die Geschwisterliebe. Es soll ja nicht nur in der menschlichen, irdischen, biologischen Liebe und so klappen, sondern auch in der Geschwisterliebe. Dass man lernt, wenn Gott uns schon zusammengewürfelt hat in einer Gemeinde, dass wir lernen, einander zu lieben. Dass wir auskommen mit den Menschen, die Gott auch liebt, weil er sie liebt, sollen auch wir sie lieben. Und dann kommt das Thema Arbeit, dass sie lernen zu arbeiten und mit ihren eigenen Händen ihr Brot zu verdienen. Das sagt er diesen Leuten da in Griechenland, dass sie das lernen müssen. Und das mussten wir in Europa lernen und das ist ein wesentlicher Teil des Christentums, warum es diesem Kontinent gut geht, weil man eine biblische Ethik gelernt hat, zu der gehört Verlässlichkeit und Einsatz und Fleiß und etwas zu schaffen und nicht die Haltung, die gebratenen Tauben fliegen uns irgendwann schon in den Mund. Und dann gehört zu einem christlichen Leben auch die Hoffnung. Da waren Leute gestorben und mit so einem Verlust muss man erstmal klarkommen. Und es gehört zur Heiligung. Nicht, dass man nicht trauert, sozusagen wir Christen stehen über allen Schicksalsschlägen des Lebens. Oh nein, Christen leiden genauso wie andere unter Verlusten. Aber wir leiden nicht bei Verlusten, auch von geliebten Menschen, wie Menschen, die keine Hoffnung haben, sondern wir wissen, es gibt die Hoffnung der Auferstehung. Und das ist das, was Paulus hier am längsten ausführt. Und dann schon weit in Kapitel 5 drin, dann kommt er nochmal aufs Thema Gemeinde zurück und sagt, dass wir die anerkennen sollen, die Leitungsfunktionen unter uns ausüben. Auch das musste gelernt werden, dass in der Gemeinde geleitet wird und dass man diejenigen, die leiten, unterstützt, denn es kann ja auch einen nicht endenden Konkurrenzkampf unter Leuten in der Gemeinde geben. Und plötzlich ist das Volk Gottes, das ihn den Menschen vorleben soll, wie Himmel auf Erden ist, ist plötzlich zerrissen und zerspalten. Es gehört zur Heiligung, auch mit solchen Dingen umzugehen. Und es gehört zur Heiligung, sagt Paulus, einander Seelsorger zu werden. Und es gehört zur Heiligung, ein Glaubensleben zu führen, wo man den Geist Gottes nicht dämpft, wo man betet, wo man sich freut am Glauben und solche Dinge. Und dann fasst Paulus es zusammen dort in diesem Vers 22 nochmal. Von aller Art des Bösen haltet euch fern. Ich hatte ja vorhin gesagt, Ethik. Das hat mich damals aus den Gründen der 68er-Revolution immer interessiert. Und es gehörte mit dazu, dass Menschen, die in der Zeit der Dekadenz des griechisch-römischen Kulturkreises zum Glauben an Jesus kamen und ihren Schöpfer kennenlernten und ihren Erlöser kennenlernten, dass sie lernten, wie ein Leben aussieht, anders als das dekadente Leben einer untergehenden Kultur. Aber, und jetzt kommt mein Punkt, nachdem er ihnen zwei Kapitel lang gesagt hat, ihr sollt in der Heiligung leben, auf diesem Gebiet und auf diesem Gebiet und auf diesem Gebiet, und dann können die Leute ja schon die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, liebe Zeit, was muss man doch als Christ alles leisten? Dann kommt das Wichtigste zum Schluss. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Glaube an Jesus ist nicht, streng dich an und schaff es und werde religiöser und werde frömmer und werde perfekter. Und das darfst du nicht und das musst du tun. Wenn du willst, kannst du. Die Bibel hat ein realistisches Menschenbild und weiß, was für Versager wir in uns selber wären. Wenn da nicht Gott wäre, der das Leben anders macht und neu macht und der durch seine Erlösung dann auch in unser Leben eingreift und uns befreit zu einem Leben, das seinem Willen entspricht. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Dass das mir als ein Segen Gottes zugesprochen wird, dass er selbst sich darum kümmert, dass er selbst mit mir in Berührung kommen will, um das zu tun, was ich nicht von mir aus kann. Das ist das Große. Augustin hat einmal diesen wunderbaren Satz geprägt: Herr, gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Gib, was du forderst, und dann fordere, was du willst. Da quod jubis et jube quod vis. Auf Lateinisch, so stand das dort. Das Wort begleitet mich schon immer. Das ist Gnade. Das ist eben nicht Gesetz. Das ist nicht Religion. Das ist das Geschenk der Erlösung. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Die Korinther hätten das nicht geschafft. Die Thessalonicher hätten das nicht geschafft. Nach 14 Tagen Evangelisation und dann in einer heidnischen Gesellschaft geistlich überleben. Ohne den Gott, der sich zuwendet und das gibt, was er fordert. Was ist letztlich wichtig? Gottes Segen. Und zweitens, Gottes Treue. Gott ist treu, der euch beruft. Er wird es tun. Das unterstreicht ja nochmal diesen gerade gehörten Segen. Gott ist treu. Das war, als ich zum Glauben kam, mit meine größte Sorge. Ich war ein junger Mensch voll Ideen, voll Ziele, was man alles kriegen will. Ein Freund sagte mir, du brauchst mal zwei Leben, um das alles umzusetzen, was du so alles planst und vorhast. Aber die Kehrseite, die dunkle Kehrseite dieser Naturanlage war eben die, dass ich auch damals noch als junger, ungefestigter Mensch merkte, ich konnte mich für eine Idee begeistern und ein Vierteljahr später für eine andere. Und als ich jetzt zum Glauben gekommen war, mich von Gott gerufen wusste, da war damals meine Sorge, dass doch nicht, hoffentlich nicht, in einem halben Jahr irgendetwas mir wichtiger wird. Und dann war es auch so ein Vers, war nicht dieser, aber sozusagen der Parallelvers, dass er treu bleibt, selbst wenn wir untreu werden. Er kann sich nicht verleugnen. Und damit war klar, wenn ich mit 16 Jahren zum Glauben komme, dann ist es jetzt nicht meine Kraft, die an ihm festhält, ein Leben lang bis zum letzten Atemzug, die sicherstellt, dass ich dieses Leben als Gotteskind treu, meinem Herrn treu lebe. Das möchte ich natürlich von Herzen, das wollte ich auch damals schon. Aber es war diese Gewissheit, er ist treu, er hält mich fest, er bringt mich durch. Und wenn Paulus das nicht gewusst hätte bei diesen Leuten, die gerade doch noch erste Wurzeln erst in den Glaubensboden hineinbekommen hatten. Das Pflänzchen war noch klein und ungefestigt. Aber dass man das wissen durfte, bei diesen ersten Christen in Philippi und dann in Thessalonich, den ersten Christen hier in Europa, dass Gott treu ist und dass er aus den Anfängen etwas machen kann. Wenn man das nicht wissen könnte und wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre es nichts geworden mit christlichen Gemeinden in Europa. Und heute? Ich habe neulich etwas geschrieben, was demnächst veröffentlicht werden soll über Diakonie. Und da habe ich von Aristides von Athen gelesen, der im 3. Jahrhundert schreibt, überall sind die Christen. Man kann sie nicht bremsen. Sie tun Gutes. Wo jemand leidet, sind sie da. Wo jemand einsam ist, besuchen sie ihn. Wo jemand krank ist, kümmern sie sich vor ihm. Wenn jemand gefangen ist, bringen sie ihm Nahrung oder versuchen ihn loszukaufen. Überall sind sie. Und heute gibt es, na, schauen wir doch nur mal hier in den Lahn-Dill-Kreis, so viele Gemeinden. Da können wir uns freuen und können Gott danken, dass er treu ist. Und wenn das damals ging, in der Zeit des Niedergangs der hellenistisch-römischen Kultur, wo Heiden völlig anders lebten, dann dürfen wir wissen, dieses Gott ist treu, das gilt auch hier in unserer Kultur, die nicht unbedingt mehr christlich ist. So ein politischer Kollege fragte mich neulich, hört nicht das Christentum in der nächsten Generation hier bei uns auf? Ich sagte, nein, ich habe die Zuversicht, das ist nicht so. Ja, aber es sieht doch hier anders aus, die Kirchen werden leerer, meinte er. Ja, sage ich, wir können das jetzt hier gerade nicht ausdiskutieren, wir waren da einfach in einem anderen Zusammenhang mit anderen am Tisch. Ich sage, ich gebe Ihnen nur einen Hinweis. In den letzten 30 Jahren ist weltweit die Christenheit derer, die wirklich engagiert am Glauben festhalten, hat sich verdoppelt. Nicht bei uns, aber im globalen Süden. Wenn hier wir so schlau sind, dass wir Gott den Abschied geben in unseren Wohlstandsländern, dann baut Gott seine Gemeinde erstmal woanders. Aber er kann sie auch hier bewahren. Gott ist treu. Leute, das lasst uns festhalten. Gott gibt, was er fordert, und Gott ist treu. Ein drittes, was letztlich wichtig ist, Gottes Segen, Gottes Treue und geistliche Gemeinschaft. Das wird ja hier einfach zum Schluss des Briefes, das Thema ist im ganzen Brief mehrfach angeklungen, aber es wird hier einfach konkret. Geschwister, betet für uns und grüßt alle Geschwister mit dem heiligen Kuss. Übrigens, wenn ich hier Geschwister lese, viele Übersetzungen übersetzen Brüder, aber das ist griechisch genauso korrekt. Wer das mal nachlesen will, ich habe mal einen Kommentar zum Epheserbrief geschrieben und dort im Schlussgruß, ganz hinten in Epheser 6, da habe ich mal mehrere Seiten genommen und habe das anhand von Papyri und allem Möglichen nachgewiesen. Im Griechischen gibt es das Wort Bruder und Schwester im Singular. Und dann ist das grammatisch zu unterscheiden. Adelphos und Adelphä. Ja? Adelphos, der Bruder, Adelphä, die Schwester. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Familie mehrere Kinder hat, Jungs und Mädchen, und dann sprach man von seinen Geschwistern, dann hieß das immer in der maskulinen Form Adelphoi, aber das durfte man dann eben nicht übersetzen, nur Brüder, wenn das Jungs und Mädchen war, sondern musste korrekt übersetzen Geschwister. Das heißt, es ist immer nur von dem her, ob vorauszusetzen, dass da nur Männer sind, dann muss man Adelphoi mit Brüder übersetzen. Wenn man voraussetzen muss, in diesem Zusammenhang der Gemeinde, es gab Männer und Frauen, dann muss man grammatisch korrekt mit Geschwister übersetzen. Also bitte nicht mehr diesen etwas, gefällt mir jedenfalls nicht, Satz, naja, die Schwestern sind mitgemeint. Die sind nicht nur mitgemeint, sondern die sind hier mitgenannt. Denn bei einer Gemeinde ist vorauszusetzen, dass es Männer und Frauen gab. In Philippi wissen wir es, die erste, die zum Glauben kam, war, wer? Eine türkische, ich sag's mal etwas modern, eine türkische Unternehmerin aus der Modebranche, die für die Römer, die ja da immer ihre weiße Toga hatten, dann das notwendige Purpur-Accessoire, das der Römer so gerne dann um die Schulter geschlungen hat, hergestellt und verkauft hat. Also Purpur-Krämerin ist ein bisschen knapp beschrieben. In den Gemeinden gab es Männer und Frauen. Und deswegen muss man übersetzen, Geschwister, an dieser Stelle. Wenn man in einem anderen Zusammenhang nur Männer gemeint sind vom Zusammenhang, dann muss man übersetzen, Brüder. Okay, das war nur ein Exkurs. Aber jetzt geht's darum, diese jungen Christen, die sollten lernen, Christen sind füreinander da. Ich bin nicht nur allein ein Solo-Christ, sondern ich bin mit anderen Gläubigen zusammengestellt in einer Gemeinde. Und dann gibt es Dinge auf der einen Seite, die geistliche Gemeinschaft ganz stark dokumentieren und auch stärken. Betet für uns. Diese jungen Leute, jung im Glauben, die durften lernen, auch der Apostel Paulus, unser geistlicher Vater, braucht uns, er braucht unser Gebet. Der Mensch, durch den ich selbst zum Glauben kam, der hat so manchmal mich geradezu abgepasst, wenn ich von der Schule kam und in dem Freizeitheim meiner Eltern, das wir in Osthessen damals hatten, gesagt, komm Helge, ich habe heute Nachmittag einen Verkündigungsdienst. Lass uns auf die Bank am Waldrand gehen. Und wir beten miteinander für den Dienst. Ich war ein 16-jähriger Jugendlicher. Und dass da der, der mein geistlicher Vater war, auch diese Gebetsgemeinschaft brauchte, das hat mir damals gezeigt, es kommt nicht darauf an, wie lang ich im Glauben bin, wie alt ich bin, sondern wir dürfen zu Gott beten für den anderen. Wir brauchen einander und wir können das Beste füreinander tun, vor Gott vorstellig werden für den anderen. Aber es ist ja nicht nur, dass wir füreinander beten, was unsere geistliche Gemeinschaft festigt, sondern von dieser geistlichen Gemeinschaft soll man auch was merken. Und da war es eben sehr schön, dass in diesen frühen christlichen Gemeinden man sich auch herzlich begegnet ist. Dieses grüßt einander mit dem heiligen Kuss, das sollte ja deutlich machen, diese Christen, die im Kapitel 4 aufgefordert waren, Geschwisterliebe zu praktizieren, sie sollten sich auch, ich sage es einfach mal so, in den Arm nehmen. Und nun mag das kulturell unterschiedlich sein, wie man das ausdrückt. Im Mittelmeerraum, das ist ja heute noch so, ist es meistens der Kuss auf die Wange. Ich weiß noch, ein Missionseinsatz in Süditalien, in Kalabrien, da war ich, hatte meine Gitarre dabei. Wir haben da gesungen, evangelisiert, ein paar Lieder auf Italienisch gelernt. Noi predichiamo Gesù in Italia. Und dann musste der Missionar wieder übersetzen, was man sonst noch sagte. Und dann nahm er mich mit zu einem Schäfer, der draußen mit seinen Schafen auf der Weide war. Und er war zum Glauben gekommen. Ein, zwei Jahre vorher. Und den besuchte der Missionar ab und zu und ich durfte dort mit hin. Und wir kommen dorthin. Ich wollte dem Hirten die Hand geben. Und er nahm seinen Fratello aus Tedesco oder wie das dann heißt, in den Arm und drückte. Und er roch nach Knoblauch und er hatte einen stachlichen Bart. Also es war schon ein Erlebnis. Aber es kam so richtig zum Ausdruck, dieser Süditaliener freute sich, dass da ein Bruder im Herrn aus Deutschland angereist war, der an den gleichen Herrn Jesus glaubt wie er. Und als ich in Texas studierte, man kommt dorthin zum ersten Mal in eine Gemeinde, die sind sehr lebhaft da in Texas. Man wurde umarmt und ich war immer froh, fast 2 Meter lang zu sein und hatte oben den Kopf zumindest frei. Ich war das überhaupt nicht gewöhnt und ich erklärte dann immer, well, we greet each other in Germany with a holy handshake, wenn die Texaner immer with a holy hug kommen wollten. Aber das ist kulturell, ob man jetzt sich mit dem heiligen Handschlag begrüßt oder eben mit der heiligen Umarmung oder im Mittelmeerraum mit dem heiligen Kuss. Aber es sollte heilig sein, ungeheuchelt, keine falschen Motive, nicht äußerlich nett und hinderlich denkt man, mit dem will ich nichts zu tun haben. Auch dem anderen nicht aus dem Weg gehen. Herzlichkeit in der Gemeinde. Also da merken wir, geistliche Gemeinschaft, die hat eine unmittelbar geistliche Komponente der Fürbitte, des Eintretens füreinander, aber dann auch des herzlichen Umgangs miteinander. Paulus ist wichtig, Ihnen das zum Schluss nochmal zu sagen. Also, was ist letztlich wichtig? Gottes Segen, Gottes Treue, geistliche Gemeinschaft und Gottes Wort. In Vers 27, da spricht Paulus nochmal sehr ernst, das merkt man. Und er sagt ihnen: Ich beschwöre euch bei dem Herrn, dass der Brief bei allen Geschwistern gelesen werde. Der Thessalonicher Brief. Also ich beschwöre euch, das war wirklich sozusagen hier an der Stelle, da lasse ich euch nicht aus den Fingern. Jetzt kommt etwas, das muss sein. Das ist jetzt nicht ein Tipp, das kann man tun oder auch nicht. Ich beschwöre euch, das gehört jetzt unbedingt dazu. Der erste Thessalonicher Brief, das war das einzige Stück Bibel, was die da hatten jetzt. Nicht? Er konnte ihnen ja noch nicht die Elberfelder Bibel schicken. Aber dieser Brief, und wenn es nur dieser Brief erstmal ist, aber den sollten sie lesen, den sollten sie lesen und wieder lesen. Was Gott ihnen da sagt, wenn man erstmal nur das, was im ersten Thessalonicher Brief steht, weiß und glaubt und lebt, dann ist man schon mächtig vorangekommen im Glauben. Ich hörte mal von einem Pfarrer in der Erweckungsbewegung des Minden-Ravensberger Landes, der predigte und alles okay mit der Predigt. Nächsten Sonntag geht er auf die Kanzel, macht die Bibel auf, hält nochmal die gleiche Predigt. Nächsten Sonntag nochmal. Oh, dachte die Gemeinde, er ist alt geworden. Aber er war ja nun verdienstvoll und man wollte nicht sagen. Irgendwann spricht ihn doch einer seiner Kirchenvorsteher an. Du hast die Predigt schon mal gehalten. Ja, sagt er, weiß ich. Aber ich werde die so oft predigen, bis ihr beginnt, sie zu leben. Gut, das wollen wir ja hier nicht machen. Aber das ist ja das Problem manchmal. Wir können Langstrecken lesen in der Bibel, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Und es rauscht alles an uns vorbei. Wir haben eine schöne Übung. Seit ein paar Monaten wohnt meine Schwiegermutter bei uns im Haus. 92 Jahre alt. Und sie hat immer schon, bevor sie an den Frühstückstisch kommt, die Losung gelesen. Und wenn dann wir da sitzen, meine Frau schlägt das Losungsbuch auf, ich darf dann hinterher beten, dann fängt die Oma erstmal an und sagt schon mal auswendig, was das Losungswort ist. Es liegt ihr dran, sie übt das sozusagen schon vor dem Frühstück, dass sich das einprägt mit 92 Jahren. Und jetzt wird es nochmal wiederholt am Frühstückstisch und dann geht es mit ihr in den Tag. Ich beschwöre euch, dass ihr den Brief lest. Im Kapitel 2 hatte doch der Apostel Paulus schon mal gesagt, dass sie das Wort apostolischer Predigt nicht als Menschenwort angenommen haben, sondern als das, was es wahrhaftig ist, als Gottes Wort. So steht es in Kapitel 2, Vers 13. Die Thessalonicher wussten, das ist jetzt nicht nur ein persönlicher Brief von Paulus, sondern wenn ein Gesandter Jesu Christi, ein Gesandter des Messias, also ein Apostel schreibt, dann schreibt er das, was Gott ihm durch Inspiration eingegeben hat. Und das hatten sie schon gelernt, dass das nicht Menschenwort ist, sondern wahrhaftig Gottes Wort. Und dieses Stück Gottes Wort, das sie hatten, das sollten sie lesen und wieder lesen. Leute, lasst uns Bibel lesen. Lasst uns mit der Bibel leben. Lasst uns Leute sein, die die Bibel kennen. Mir ist da, das hat mir als Theologe nicht automatisch drin, aber mir ist da meine Frau das größte Vorbild, solange ich sie kenne. Sie liest die Bibel von vorne bis hinten und wieder von vorne bis hinten. Und wir sind jetzt 37 Jahre verheiratet. Ich weiß nicht, wie oft sie die Bibel gelesen hat. Immer auch wieder mal eine neue Übersetzung, aber dann wird es wieder gelesen. Sie braucht, wenn so die ersten Dinge nach dem Frühstück und so klar sind, dann braucht sie ihre Zeit, wo sie liest in der Bibel. Und dann merke ich immer wieder, sie tut es ja nicht, weil sie nächsten Sonntag predigen muss. Sie tut es für sich und zur Ehre Gottes. Und sie hat mich die ganzen Jahrzehnte erinnert, persönlich dran zu bleiben, dieses Wort zu lieben und es zu lesen und immer wieder den Herrn zu bitten, dass ich es auch leben kann. Also was ist wichtig? letztlich Gottes Segen, Gottes Treue, geistliche Gemeinschaft, Gottes Wort. Und als letztes nochmal Gottes Segen. Vers 28. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wieder Segenssprache, wieder dieser Konjunktiv. Die Gnade sei mit euch. Briefe im Neuen Testament, schauen Sie es mal nach. Die beginnen mit einem Segen und sie enden mit einem Segen. Auch hier der 1. Thessalonicher Brief. Gnade sei mit euch und Friede. So hat der 1. Thessalonicher Brief begonnen. Gnade sei mit euch und Friede. In vielen Kirchen erklingt das, wenn die Predigt beginnt. Gnade sei mit euch und Friede. Und dann kommt die Lesung der Bibel und die Auslegung. Und mit dem gleichen Segen, mit dem er den Brief begonnen hat, endet er ihn. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und diese letzten Verse, die ihm so wichtig sind, die beginnen mit einem Segen und schließen mit einem Segen. Es gibt diesen schönen Spruch, an Gottes Segen ist alles gelegen. Leute, genau so ist es. An Gottes Segen ist alles gelegen. Die Gnade sei mit euch, das heißt, möge Gott euch dauernd, täglich, unverdient beschenken. Möge Gott euch reich beschenken. Und das wünsche ich euch auch hier in Haiger, die Gnade. Das unverdiente Beschenken Gottes, das gehe mit euch durch diesen Sonntag. Das unverdiente Beschenken Gottes, das gehe mit euch, mit jedem von euch durch diese Woche. Amen. Herr, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Segen uns das schenkt, was du willst. Dass deine Treue uns nicht loslässt. Dass du uns mit Geschwistern zusammengestellt hast, mit denen wir herzlich verbunden sein dürfen. Dass du uns dein Wort gegeben hast, das in uns den Glauben wirkt und das uns alles sagt, was deine Herzensgedanken sind. Und dass du uns unendlich beschenken willst. Wir danken dir, Herr, für dies. Amen. Und wenn Sie mal in dieser Woche wieder die Hand aus der Tasche ziehen, dann denken Sie dran, was ist letztlich wichtig? Gottes Segen, Gottes Treue, geistliche Gemeinschaft, Gottes Wort und wieder Gottes Segen. Amen. Lasst uns zusammen ein Lied singen miteinander.